Hier am Turm, Folge Nummer 13. Wir rühren hier das Eishockey in und um den Pferdeturm zu Hannover ein bisschen zusammen. Wir, das sind Mike Münkel, der aktuell auf einer Fortbildung von Magenta in den Berner Alpen ist, in einem Skiresort, habe ich gehört. Und ich, Johannes Avenarius, firmiere am Pferdeturm unter Have. Letztes Mal, Folge 12, haben wir mit Kerry Goulet über die guten alten Zeiten und um das Jahr 2000 gesprochen. Nun wollen wir heute die Zeit nutzen, um über die aktuelle Zeit und über das neue Projekt am Pferdeturm zu sprechen. Das ist die EC Hannover Indians U23, was man sich super gut merken kann und über die man erstaunlich wenig Informationen im Internet findet, es sei denn, man geht zu den gegnerischen Mannschaften, um ein bisschen Kritik gleich am Anfang loszuwerden. Naja, aber meine beiden Gäste sind ja nicht gemeint. Ich begrüße zunächst einmal die Nummer 8. Von der ich lerne, die will er gar nicht tragen. Tim Hinz, der Kapitän der Mannschaft, und darf fragen, erstmal schön, dass du dabei bist. Wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen?
Ich bin im Alter von 4 Jahren das erste Mal mit meinem Vater zusammen zum Pferdeturm gegangen. Hab dort erstmal Eishockey selbst geguckt und dann kam das dazu, dass ich dann halt auch mal zur Laufschule gegangen bin und dann irgendwann auch angefangen habe zu spielen. Ja, und dann habt es mich gepackt und seitdem spiele ich halt am Pferdeturm und weitere Stationen Eishockey.
Und du bist auch gebürtiger Hannoveraner? Bist du ein echter Hannoveraner etwa?
Ja, ich bin in Hannover geboren.
Was zur Hölle machst du in der U23? Wir brauchen dich in der ersten Mannschaft.
da kann ich jetzt nichts zu sagen. Das müssen die Coaches in der ersten Mannschaft sehen, ob man es schafft oder nicht. Das sieht man dann.
Da besteht also noch Hoffnung. Gut, gut. Das ist Tim, von ihm werden wir gleich viel hören. Sicherlich gar nicht so viel werden wir hören von unserer ehemaligen Nummer 16, aktuellen Nummer 24. Und dazwischen war es mal die 44 und ich werde wahnsinnig. Stefan Goller, grüß dich, hallo. Du bist, soweit ich weiß, kein gebürtiger Hannoveraner. Wie bist du zum Hockey gekommen?
Servus erstmal. Gebürtig Hannoveraner bin ich nicht. Ich komme aus Augsburg, unten aus Bayern. Damals vom Eishockey bin ich gekommen durch meinen Nachbarn. Der hat selber Eishockey gespielt, Jimmy Camanzola damals, Verteidiger kanadischer bei den Augsburger Panthern, und ich habe mich halt sehr gut mit seinem Sohn verstanden, und er hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, komm, lass mal Papa bei der Arbeit besuchen, und sind wir ins Eisstadion gefahren und ich glaube 2-3 Tage später stand ich auch schon auf dem Eis und seitdem über verschiedene Stationen in der Eishockey-Welt in Deutschland da ein bisschen rumgekommen.
Bisschen Süden gesehen, bisschen Langenhagen gesehen. Ach ja, die Metropolen der Welt. Kannst du dich an dein erstes Spiel am Pferdeturm erinnern? Das durfte ja in Diensten der Langenhagen war.
Ich kann mich daran erinnern, ja. Das war schon ein sehr interessantes Feeling, weil mich das sehr an Augsburg erinnert hat, das alte Kurt-Frenzel-Stadion. Weil die Stimmung ähnlich war. Die Gastmannschaft, gut, es war ja noch Derby dazu, da wusstest du hast da keine Freunde im Stadion, das wusstest du einfach, aber es war trotzdem sehr geil zu spielen, auch wenn es in dem Moment die gegnerischen Fans waren. Hat richtig Spaß gemacht.
Das macht dann schon Spaß, obwohl du weißt, es kann jetzt 60 Minuten aufs Maul geben. Also ich bin kein Spieler, deswegen fällt mir das schwer, es nachzuvollziehen. Und gerade dieses Thema Derby, hatte ich auch noch nicht die Gelegenheit, mit einem Gegner quasi zu sprechen. Und du hast jetzt es von beiden Seiten erlebt. Also es macht Spaß. Das soll keinen Spaß machen, dem Gegner.
Also ich bin zum Beispiel einer, wenn mich Leute auspfeifen, empfinde ich das mehr als Motivation. Als Beispiel, weil das einfach ein richtig, du weißt, du bist unerwünscht. Und kannst halt noch mehr nerven durch deine Spielart, du gewinnst das Spiel vielleicht, was auch immer, und das macht, das motiviert sogar eher. Also bei mir ist es zumindest so, dass natürlich reagiert da jeder anders drauf, aber deswegen hat es für mich einfach riesen Spaß gemacht, der Bad Boy zu sein, sage ich jetzt mal im Haus, und dann einfach da zu spielen. Das hat einfach nur Laune gemacht.
Gut, wir merken uns, den Kollegen Goller, einfach mal auspfeifen, da spielt er besser.
Ja, das ist normal bei mir, das ist normal bei uns, ne?
Ja. Kennen wir nicht anders.
Tim, dieses Projekt U23, gib mir mal einen Überblick, wozu ist das da? Was ist Sinn und Ziel der Sache? Geht es einfach nur, junge Spieler heranzuführen? Dann braucht den Goller nicht.
Ja, also sagen wir es mal so. Also wir haben, die nächst untere Stufe ist halt die U17. Danach ist am Pferdeturm halt nie irgendwas gewesen, nie irgendwas entstanden. Und der e.V., beziehungsweise dann auch mithilfe ein bisschen der GmbH, hat dann dazu entschieden, dass wir halt eine U23 in der Landesliga melden und halt eine Perspektive geben für die ganzen Spieler, die aus der U17 hochkommen. Es haben auch einige aufgehört, die jetzt wieder angefangen haben. und deswegen haben wir die ja dann auch gegründet. Also nicht ich, aber halt der e.V.
Was ist das für eine Liga? Also sind das alles Ex-Spieler, sind das alles Jugend-Juniorenspieler oder sind das alles Bier-League-Spieler?
Wenn man jetzt fies ist, kann man sagen, es ist halt wirklich eine Bierliga. Wir spielen in der Landesliga Nord A. Ja, was soll man zu der Liga sagen? Klar, sind auch Hamburger Crocodiles 1C, Adendorf 1C. Also es sind halt immer so irgendwie die zweite oder dritte Mannschaft von jedem Verein. Kann man jetzt blöd gesagt sagen, jetzt haben wir noch Altona SV mit drin. Ja, also es ist halt eher eine Bierliga als wirklich was Ernstes.
Und da habt ihr sportlich betrachtet, was für ein Ziel? Geht es da ums Überleben? Geht es da einfach ums Mitspielen, ein bisschen Erfahrung sammeln? Oder ich meine, ihr habt ja eine Ambition.
Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich ist unser Ziel auf jeden Fall aufzusteigen. Also von uns Spielern aus auf jeden Fall. Der Verein macht uns jetzt zum Beispiel im ersten Jahr nicht so den Druck. Klar, es wäre schön, wenn man hochgeht, das ist gar keine Frage. Aber jetzt in der ersten Saison wirklich unbedingt aufzusteigen, ist jetzt nicht unbedingt das Ziel. Aber wir als Mannschaft auf jeden Fall, bestes Ziel wäre aufzusteigen.
Okay. Jetzt mit einem Blick auf eure Statistiken, die ich mir spontan aufrufe. Tim Hinz, 5 Spiele in der Liga, 6 Punkte. Wunderbar. Als Verteidiger wirst du ja bei Elite Prospects geführt. Ja, also, wer weiß, wer das alles da Buch führt. 33 Strafminuten in 5 Spielen. Und nicht, dass du dich hier als Bad Boy fühlst. Du bist ja nicht alleine. Wenn ich da gucke auf den Kollegen Golla, 3 Spiele in der Liga. Gut, offenbar 9 Punkte gemacht. Da wollen wir uns mal nicht beschweren, aber auch 24 Strafminuten innerhalb von 3 Spielen. Respekt. Ist das eine Prügelliga?
Das war ein einziges Spiel.
Ja. Das ist wirklich nur ein Spiel gegen Andorf gewesen.
Ja. Dass ihr 5-1 geführt habt. Mhm. Ja. Und dann unglücklich, nachdem ihr beide raus wart, 5-6 verloren habt in der letzten Minute oder so.
Nee, ich war zuerst raus. Ich und Nils. Also das war halt eine Situation, genau vor unserer Bank haben sich halt gab es eine Schlägerei und es sind halt 2 Adendorfer auf Nils draufgegangen und ich habe halt von der Bank aus eingegriffen. Ich habe ihn wirklich nur weggezogen, damit das nicht ein 2-1 wird und das darf ich halt nicht. Das war in dem Moment auch einfach dumm von mir. Dafür gibt's die Spieldauer und Schiri hat mir noch 2+2 gegeben wegen Faustschlag. Das habe ich zwar nicht verstanden, aber Schiri ist Schiri. Mhm.
Ich will mir gar nicht vorstellen, entschuldige, wir sehen Oberliga-Schiedsrichter, bei denen man weiß, dass sie nicht einen Meter geradeaus gucken können, ja, wenn sie auf dem Eis sind. Ich will mir nicht vorstellen, wie die in der 6. Liga so sind.
Also ich hatte auch den Herrn Laudan schon, hatten wir schon als Schiedsrichter. Richtig. In Hamburg. Also.
Und jetzt das Wochenende haben wir auch einen Oberliga-Spieler, Captain einer Oberligamannschaft und einen Linesman der Oberliga. Also man kann sich nicht immer gegen die Schiedsrichter stellen, also eigentlich nicht wirklich. Die machen ihre Arbeit in jeder Liga genauso, wie es sein soll. Klar, es gibt mal gute Tage, auch mal schlechte Tage. Das will man keinem vorwerfen. Mhm. Aber ich kann mich jetzt nicht wirklich gnadenlos über die Schiedsrichter beschweren. Also alles so. Ja.
Okay. Das ist ja mal erfreulich, wenn es die Schiedsrichter nicht immer sind, quasi. Stefan hat also auch von der Bank eingegriffen. Ja, kann ich nachvollziehen. Da fliegt man raus. Tim?
Ja, bei mir war es 6 Sekunden vor Spielende. hat ein Mitspieler von uns, Nick, einen Check von der Grundlinie gegen die Bande hinterm Tor, einen Check bekommen, hat sich dadurch das Handgelenk gebrochen, muss jetzt auch operiert werden. Ja, und ich als Captain lasse das dann halt auch nicht sein, da hinterher zu gehen. Das kennt man aus der Oberliga, da geht Minimum einer, wenn nicht sogar 2 oder 3 auf den Spieler dann drauf, wenn er einen von uns verletzt. Und das ist so, und das werde ich auch immer wieder machen, weil es gehört einfach zum Teamsport im Eishockey dazu.
Aber du weißt doch als Spieler ja, okay, das Spiel muss irgendwie demnächst um sein. Ist das eine Aktion aus dem Affekt, weil du in der Situation drin bist, hast sowieso Puls, ist kurz vor Schluss, ihr habt das Spiel aus der Hand gegeben und Alter, jetzt reicht's? Oder weißt du bewusst, das geht so nicht, die Regeln lauten, haust du meinen Mann um, wirst du dafür zahlen? Ausrufezeichen.
Ja, klar, man ist gefrustet. Wir haben das Spiel kurz vor Ende aus der Hand gegeben. Aber so eine Aktion würde ich nach 10 Sekunden im Spiel, mitten im Spiel oder auch nach dem Spiel. Ich würde da als Teamspieler auf gar keinen Fall wegschauen und wegfahren, sondern ganz ehrlich, immer drauf. Gehört einfach dazu. Für mich. Sehen vielleicht andere Spieler anders, aber können wir ja mal Golla fragen, was er dazu sagt.
Ich bin da ganz auf deiner Seite. Also Der Check war komplett unfair, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Deswegen, ich wäre auch von der, da wäre ich auch wieder von der Bank aufgestanden und wäre hinterhergefahren, weil das Ding ging einfach gar nicht. Und da hat Tim in meinen Augen auch richtig reagiert, sofort gesagt, was Meinung ist. Dass das halt passiert, ist es so. Auf der anderen Seite wiederum sind es 9 Sekunden vor Schluss gewesen. Ist halt so, kann man nichts machen, aber im Endeffekt haben wir vorher das Spiel schon verloren gehabt.
Jetzt muss ich nochmal gucken, gibt es da nochmal ein Rückspiel gegen Adendorf, weil das war ja durchaus unterhaltsam.
Jetzt Samstag.
Oh. Liebe Freunde, ich hoffe, dieser Podcast kommt rechtzeitig raus. Am 18. Februar sehe ich auf der Homepage der Weserstars, ist ein Heimspiel. Und zwar um 20 Uhr U23 EC Hannover Indians gegen die Adendorfer EC 1B. So. Also wenn da nichts los ist, dann weiß ich ja auch nicht. Ihr seid da beide wieder einsatzfähig, ihr seid nicht gesperrt oder irgendwas.
Nein.
Und der Goller ist sogar da, obwohl er irgendwie turniert. Er muss am nächsten Morgen erst turnieren.
Ich fahre erst am Sonntag nach Mannheim, ja.
Ah, okay. Mit einem schönen Heimsieg. Also Samstag, 18. Februar, schön ans Eisstadion im Pferdeturm gehen. Wie viele Leute sind da im Augenblick? Ich glaube, beim letzten Mal 150 oder sowas waren gezählt. Ne?
Ja, könnte hinkommen.
Irgendwie, ich glaube, mehr als in Rostock oder so. Naja, also.
Krefeld. Oder in einem Stadion in der Nähe. Aber.
Ich nehme an, du redest von Langenhagen. Ja, da waren wahrscheinlich nicht so viele Menschen. So, diese Mannschaft gibt es seit dieser Saison und ihr habt schon das ein oder andere Spiel gehabt. Der Goller ist noch nicht so lange dabei. Stefan, du bist dazugekommen. Was bringst du dieser Mannschaft, was die noch nicht hatte?
Also ich würde sagen, halt durch die Erfahrung, die ich jetzt sammeln durfte, sage ich jetzt mal, bringe ich halt schon Erfahrung mit. Also ich habe viele Spieler, die auf mich zukommen und sagen, hey, in der Situation, wie kann ich das besser machen, sei es in der Kabine, auch zum Reden da zu sein, ein bisschen mehr dieses Oberliganiveau, wie das in der Kabine zu tun hat, gegenüber Betreuer, gegenüber Mitspieler, so ein paar Regeln, so Grundregeln, dass sie einfach kennenlernen, wie ist das in der Oberliga oder noch höher, so bestimmte Rhythmen und sowas. Also ich würde sagen, durch die Erfahrung bringe ich da schon sehr viel mit rein. Und ich muss auch sagen, sie haben sich enorm entwickelt, seitdem ich jetzt zum ersten Mal dabei bin. Bis jetzt, muss ich sagen, haben viele einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Also das ist so, was ich da halt mit reinbringe halt.
Wieso überhaupt das Comeback? Du hast deine Karriere vor 3 Jahren beendet. Und dann lässt man es doch eigentlich erstmal fallen. Und trotzdem sieht man dich dann weiter am Pferdeturm rumlaufen. Man sieht dich auf der Strafbank lungerst du plötzlich wieder rum. Man sieht dich in Kabine im Studio 4 als Experte bei Sprayt rumlaufen. Und plötzlich stehst du dann doch wieder auf dem Eis. Die Liebe lässt dich nicht los.
Nein, nicht wirklich. Nein. Also das mit der Strafbank, da hat mich Nicole schon während meiner Spielzeit immer wieder mal so ein bisschen angestechelt und gesagt, so wenn ich aufhöre, soll ich da bei ihr mithelfen. Dass das Studio noch dazu kommt, kann ich auch Kasper verdanken, der gefragt hat, ob ich mithelfen kann, mal wenn Not am Mann ist. Und ja, und irgendwann mal durch das Trainer sein halt im Nachwuchs, in der U13, bin ich halt so mit Greg mal ins Gespräch gekommen. Und er hat dazu gesagt, ja, wenn du Lust hast, kannst du ja mal ab und zu mal mittrainieren. Und da habe ich gesagt, so, ja, wenn ich mittrainiere, will ich auch spielen. Weil nur trainieren, nein, da habe ich keine Lust drauf. Na also, ja gut, okay, dann machen wir alles fertig, dann spielst du wieder.
Und dann warst du wieder in der Bütt.
War ich wieder dabei, ne? Ich konnte ja wieder nicht Nein sagen.
Mhm. Und aber dann eben auch in mitführender und wichtiger Rolle, weil du jetzt der Erfahrene quasi bist. Bei den Indians hat man dich zuletzt so in der 4. Reihe mit in die Verteidigung genommen und warst so der Mann, der überall und nirgends war.
Das war am Anfang in der U23 nicht anders.
Ach so.
Ich war erst Verteidiger, dann war ich wieder Stürmer. Überzahl spiele ich auch Verteidiger, also.
Mhm. Okay, das du brauchst hat
sich geändert.
Einer muss die Regie machen quasi. Na gut.
Ja, nee, aber das funktioniert eigentlich schon ganz gut bei uns. Also jetzt, besonders jetzt mit Marc und mit Luca mit mir in der Reihe. Am Wochenende war Tim noch dabei in der Reihe. Also wir haben da jetzt in der ersten Reihe wirklich Leute, die haben Oberliga-Erfahrung mit Lütti, der in Duisburg gespielt hat. Marc Meyer war lange ist im Wunstorf, ist nur ein sehr junger Spieler, hat auch in meinen Augen Potenzial nach oben zu kommen. Also wir haben da echt, zumindest in der ersten Reihe haben wir wirklich Leute, wo ich sage, die können noch was werden. Da haben wir dieses Potenzial und das ist ja genau das, was Tim ja vorhin gesagt hat, dass wir halt die Leute ranführen möchten, so nah wie möglich an die Oberliga und dafür tun wir halt auch in dem Fall alles, oder ich zumindest helfe mit Erfahrung.
Tim, ich glaube, du bist 20.
Richtig, ja.
Also einer dieser Nachwuchsspieler. Ich kenne dich aus meiner Stadionsprecherzeit als derjenige, der die Tore hingestellt hat. Und das war so, meine Zeit endete ja quasi als unmittelbar, als Corona aufkam. Und das war, glaube ich, die Zeit, entweder das oder die Saison davor, weiß ich nicht, da bist du nach Straubing gegangen.
Ich bin dieser Saison vor Corona. Ja, die Saison vor Corona bin ich nach Straubing gegangen, richtig.
Ich meine, mich entsinnen zu können, dass du sowas sagtest, wie eben im Sinne von nach der U17 geht es bei den Indians halt nicht weiter, ich muss ja irgendwo hin, ich will spielen, und dann bist du eben nach Straubing gegangen.
Richtig, ich habe noch eine Saison dort unten in der U17 Bundesliga 1 gespielt.
Ja.
Und dann die ein Dreivierteljahr in der, oder ja, halbes Dreivierteljahr in der U20 Bayernliga.
Ah ja, okay. Also in Straubing sehe ich hier 30 Spiele, 16 Punkte, nur 51 Strafminuten. Das ist ja jetzt, also dann war Adendorf nicht in der Liga. Das ist ja schon mal ganz gut.
Das ist richtig. da war ich nicht mehr so, wie ich früher war. Also würdest du jetzt die U17-Zeiten in Hannover aufrufen, dann wären wir am Ende.
Wären wir am Ende. Ich habe hier nur die U16, das sind auch nur 58 Strafminuten in 31, also ist alles harmlos. Also, aber alles andere ist hier nicht aufgeführt. Sehr gut.
Da war ich ja schlimmer mit 116.
Ich hatte in einer Saison 200 und.
Ah, gut, okay, sorry.
Okay.
Also das habe ich auch schon geschafft.
Okay. Wie schwer ist dieser Schritt als junger Spieler, der sich sagt, okay, ich will spielen, ich muss spielen, um mich weiterzuentwickeln, das erste Mal von zu Hause weg und dann, ich will jetzt nicht sagen in die Provinz, aber Straubing ist Provinz.
Ja, es ist schon eine Umstellung. Wenn man sich hier anguckt, du hast hier in Hannover alles, direkt vor der Haustür. In Straubing musste, ja okay, ich war da halt auch noch jung, hatte keinen Führerschein. Okay, den habe ich immer noch nicht. Aber ich habe halt hier alles vor der Haustür. In Straubing musste halt immer 10 Minuten fahren. Ich hatte einen Weg von, ich glaube, 15 Minuten, ja, 10, 15 Minuten im Auto zum Eisstadion, wo ich gewohnt habe. Ja, und halt genau, wenn ich hier jetzt wohne, wohne ich bei meinen Eltern. In Straubing habe ich halt bei einer Gastfamilie gewohnt. Ist halt auch nochmal was anderes. Da hast du dein Zimmer, bist halt aber immer getrennt von den Eltern. Ist was ganz anderes. Hab meine Eltern jedes zweite, vielleicht auch mal jedes Wochenende gesehen. Aber hier oben in Hannover war ich innerhalb von 1,5 Jahren, ich glaube, 3-mal, 4-mal. Also ich habe meine Großeltern fast nie gesehen, Freunde, die ich hier hatte, nie gesehen. Ich bin ja direkt nach Jahrzehnten runter. Hab da dann erst ein Jahr ein FSJ im Krankenhaus gemacht. Und dann meine Ausbildung als Kfz-ler angefangen. Ja, und dann irgendwann halt wieder hat es mich zurückverschlagen.
Irgendwann hat sich wieder zurückgeschlagen, das offenbar über Corona. Ich stelle mir vor, ein Spieler, der in einer Entwicklung ist, dann kommt Corona und die Profiligen dürfen irgendwie weiterspielen, aber der komplette Nachwuchs bricht komplett weg. Wie wirkt sich das auf den Nachwuchs aus, auf dich aus?
Ja, also wir haben mitten Anfang, Mitte der Saison irgendwann dann auch mitgekriegt, okay, Corona kommt so langsam in Bayern, war es ja dann noch ein bisschen schlimmer als in Niedersachsen. Mhm. Man hat gemerkt, die Einschränkungen gehen los. Wir dürfen nur noch mit keine Ahnung wie viel Abstand in der Kabine sitzen. Dann nur noch mit nicht mal mehr da duschen, sondern einfach wirklich nach Hause fahren, da duschen. Dann irgendwann hat's geheißen, irgendwann sind keine Spiele mehr. Ich glaube, zum 1. November 2019 müsste es gewesen sein, oder 20. Ja, jetzt ist es dann vorbei. Ist die Saison zu Ende, also wird abgebrochen und man hat nichts mehr. So, und dann, ja, stehst du da. Kannst als junger Spieler, entweder du schaffst es irgendwie in ein Oberliga-Team reinzukommen und kannst da irgendwie spielen, oder rutscht bei der DEL mit rein. Aber wer schafft das so von der U20 Bayernliga in eine Oberliga oder DEL-2 oder DEL-Mannschaft.
Ja, ich überlege, wir hatten in diesen Folgesaisons dann ja verschiedene Besuche aus der OHL, mehr oder minder. Da, was hatten wir denn da? Den Del Monte hatten wir dann. Was hatten wir denn noch? Haben wir nicht auch Häufler gehabt? Majewski war mal kurz da, der war aber nicht aus der OHL. Aber so ein paar sind so zu uns gekommen, der Markus Getz auch, einfach um Spielpraxis zu bekommen. Dann würde ich mal die umgekehrte Frage stellen, abgesehen von Corona, wäre eine Jugendliga in Kanada was Reizvolles für dich? Ich weiß nicht, ob es realistisch ist, aber
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ob ich einmal über einen Teich wollen würde. Da ist es bei mir eher schon so, ich bleibe lieber gern zu Hause, blöd gesagt. Lieber da, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe hier den Pferdeturm, ich kann hier immer spielen, habe auch meine Eiszeiten und sitze nicht nur auf der Bank. Das ist mir halt auch wichtig. Ich will nicht zu irgendeinem Team nach Kanada oder in die Staaten, wo ich halt nicht spiele. Weil ich will meine Eiszeit, will mich weiterentwickeln. Und das tue ich hier unter einem exzellenten Trainer, der DEL-Erfahrung hat. Auf jeden Fall.
Der sogar Nationaltrainer von Japan war, wenn ich mir recht entsinne. Ich
Richtig.
weiß. Naja, Eishockey hat ja Englisch als Weltsprache. Gott sei Dank. Stefan, wir haben quasi gemeinsam aufgehört, glaube ich. Das letzte Spiel von dir für die Indians dürfte auch mein letztes gegen Duisburg gewesen sein, in dem Steven Rabe im Liegen, im Fallen, das 5:4 gemacht habe. Und das war das fünfte Tor in diesem Hin- und Herspiel. Und ich habe Toddy gesagt, willst du dieses fünfte Tor machen? Das war unsere Übergabe quasi. Das hat er danach weitergemacht. War es der richtige Zeitpunkt aufzuhören?
Also von meiner Seite her, ja, definitiv. Also es war in dem Moment, hat sich halt richtig angefühlt. Ich hatte ja noch eigentlich für ein Jahr Vertrag. Bin ja schon während der, also gegen Ende der Saison bin ich ja schon auf Lenny und auf Jan zugegangen. Habe halt erzählt, dass ich halt ein Angebot bekommen habe, beruflich, dass ich gern annehmen möchte. Und das bereue ich auf jeden Fall nicht, dass ich das gemacht habe, dass das jetzt so kombinieren kann und weiterhin A, für den Nachwuchs da zu sein und U23 noch spielen kann, das ist aktuell sehr großes Glück für mich.
Wunderbar, also das Beste aus zwei Welten quasi. Lass uns mal an diesen Anfang zurücknehmen. Du hattest eine andere Rückennummer, die 44. Und es gab ein Spiel in einem Vorort von Hannover, wo es jetzt schon gar keine Eishalle mehr gibt. Da trafst du auf eine andere Nummer 44 und ihr habt euch ordentlich aufs Maul gegeben. Irgendwie ist es da zu einer Prügelei gekommen. Scheint dein Thema zu sein, ist mir aber sonst eigentlich in deiner Zeit als Indianer gar nicht aufgefallen. Du hast dich mit Bove geprügelt. Ich weise darauf hin, dass wir Bove auch irgendwann im Podcast haben werden. Insofern musst du aufpassen, was du jetzt sagst. Quasi die Saison drauf oder irgendwann später stehst du dann mit ihm gemeinsam in der Kabine und sagst, hi, bester Kumpel. Wie passt das, wie begegnet man sich nach, wenn man sich einmal mit Fäusten traktiert hat?
Ach, das war trotzdem eigentlich ganz normal, sage ich jetzt mal. Also ich bin ja damals neu in die Kabine gekommen und man kennt sich ja immer irgendwie durch die Blume, auch wenn ich im Vorort gespielt habe. Also das war eigentlich ganz normal, sage ich jetzt mal. Man hat halt miteinander gesprochen. Dann haben wir diese Spaßfotos gemacht, wo wir beide uns ja zum Spaß auch dann schon hingestellt haben, wie wir uns prügeln wollen, einfach nur diese Anekdote wieder rauszuholen. Aber auch dieser Fight, der wird mir eh immer in Erinnerung bleiben, weil da ist was passiert, was in meinen Augen sehr selten ist im Eishockey. Also wir haben uns ja, wie du schon sagtest, wirklich dermaßen auf die Mütze gegeben. In dem Fall hat auch Bove gewonnen gehabt. Und er hat mir dann nach dem Fight die Hand hingestreckt und hat mir aufgeholfen. Weil, also das war in dem Moment, ich habe es als Respekt gesehen, ob das was anderes, ich weiß natürlich nicht, wie er es gesehen hat in dem Moment, aber da ist ein sehr schönes Bild entstanden.
Ja, das habe ich heute gefunden, ja. Das ist ein
Ja.
großartiges Bild, toll.
Also das ist sehr selten eigentlich. Also Tim wird das bestätigen können, wenn man sich prügelt, da gibt man nicht jetzt die Hand demjenigen, der verloren hat und hilft ihm auf. Das ist schon was Cooles gewesen in dem Moment. Wir haben dann drüber Späße gemacht, so ja, damals haben wir uns gefightet, um wer die 44 bekommt bei den Indians. Aber wie gesagt, man hat sich ganz normal gesehen, getroffen, geredet drüber, Spaß drüber gehabt. Also ich durfte natürlich ein bisschen einstecken, aber das gehört dazu.
Verlierer steckt ein, so ist das nun mal. Kannst du uns mal kurz durch den Trikotnummern geben? Ich bin ja, ich kenne
Willst du jetzt
Trikotsammler.
wirklich alle haben?
Nein, 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 nicht alle, aber die ich jetzt so aus Hannoveraner Sicht irgendwie nachvollziehen kann. Wir kommen von der 44, wir sind über die 16 gekommen, sind jetzt bei der 24.
20, ja.
Warum jetzt genau?
Die 24?
Warum die 44, warum die 16, warum die 24?
Also
Ich habe was zu trinken
16,
dabei, nehmt euch, setzt euch, entspannt euch.
na, geht schnell. Also 16 hatte ich in Augsburg im Nachwuchs die ganze Zeit. Als ich dann nach Kaufbeuren gewechselt bin, hatte ich die 24 im Nachwuchs. Dann bin ich zur ersten Mannschaft hochgezogen worden. Dann durfte ich mir eine Trikotnummer auswählen im 40er-Bereich. Und dann habe ich mir halt gedacht, so ja, 45 hört sich doof an, 42 auch, ach komm, nimmst du 44. Das waren meine Beweggründe. Ja, erstes Spiel hinter mir, mit der 44, kommt eine weinende Mutter zu mir in in dem Falle meine Mutter. Oh. Ich hab's erst gar nicht verstanden, was er von mir wollte und heult mich halt vor, ja, es ist so schön, dass du an mich gedacht hast. Und ich denke so, was habe ich verpasst? Okay, also ich ein bisschen mitgespielt. Ja, natürlich denke ich an dich, Mama, die ganze Zeit. Und was ist denn los? Ja, dass du die 44 genommen hast. Und dann denke ich so, scheiße, okay, was hast du falsch gemacht? Irgendwo muss dein Hintergrund wissen. Ja, ich habe dich ja mit 44 noch geboren. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, Mama, natürlich. Also Mama, falls du das hörst, das erzähle ich jedes Mal lieben gerne. es war kompletter Zufall, bin ich. Aber seitdem ich das so im Hinterkopf habe, war dann für mich eigentlich schon klar, dass ich die 44 so oft wie möglich spielen möchte. Weil es auch das, die erste Profinummer war in der Hinsicht. Hat ja auch gut geholfen bis Füssen, Langenhagen und dann halt am Turm wieder auf die 16. Back to the rules auf die 16. Mhm.
Ja, da war die 44 besetzt. Okay, und jetzt ist die 16 und die 44 besetzt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
44er haben wir erst gar nicht. Wir haben Trikotnummer, glaube ich, 1 bis 30, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
35.
35,
ja. Irgendwie so. Also wir haben nicht bis 100, also bis 99. Oder 98, nee. Weil 99 ja nicht vergeben wird.
Klar.
Nee, und 16 war halt schon vergeben, da ich ja so gesehen während der Saison dazugestoßen bin. Mhm. Das habe ich damals auch Greg gleich von Anfang an gesagt, wenn ich dazu stoße, du brauchst mir nichts geben, nur weil ich jetzt komme. Also zum Beispiel Tim das C wegnehmen oder den anderen A das A wegnehmen. Wenn ich ehrlich bin, den anderen A, den ich jetzt bekommen habe, habe ich glaube ich noch nie gesehen. Habe ich Kopf?
Nee, hast du nicht. Nee. Also. Der ist jetzt in Kanada.
Ach so.
Ja, stimmt, Dominik war das ja. Nee, den kenne ich ja.
Stimmt.
Den habe ich eine Woche oder so.
Ja,
ist er nach Kanada abgehauen.
Ja, dann ist es ja quasi offen, das A gewesen.
Dann war halt die 24 noch offen. Und dann habe ich gesagt, okay, nehme ich die 24. Dann bleibe ich bei meinen drei Nummern in meiner Eishockey-Karriere, nenne ich das jetzt mal. Das ist super. Das ist einfach.
Okay. Rückblickend, du warst 3 Jahre im Pferdeturm. Was nimmst du aus dieser Zeit mit?
Boah, vieles. Also teilweise wirklich sehr gute Freunde gefunden, teilweise wirklich meine besten Freunde mittlerweile. Man kann es gar nicht so richtig beschreiben, dadurch, dass ich sowieso auch jedes Wochenende immer noch da bin. Diese Fans, also die Fans bleiben am meisten hängen. Also alleine jetzt, ich habe jetzt 3 Jahre aufgehört, jeder sagt noch und grüßt und hey und schade und warum nicht und warum das. Es ist schon auf der einen Seite irgendwie schön, dass man noch so erkannt wird, nenne ich das jetzt mal. Und ja, also was nehme ich noch mehr? Das waren halt wirklich 3 Jahre, die waren in meinen Augen auch die beste Zeit, was ich im Eishockey hatte, weil es hat jedes Mal Spaß gemacht, vor so einer vollen Hütte zu spielen. Du hattest gute Mannschaftskollegen, du hast mit denen dich verstanden. Mit dem Trainer habe ich mich sowieso eigentlich die ganze Zeit verstanden. Den habe ich ja 5 Jahre damals gehabt, fast wollte ich schon sagen, 4 Jahre habe ich ja Lenny als Trainer gehabt, wenn man die andere Zeit noch mitnimmt. Mit ihm habe ich mich auch immer super verstanden.
Muss ja auch einen Grund haben, warum du hier geblieben bist, weil im Herzen bist du ja nach wie vor Bayer, spielst jetzt, trinkst aktuell das gute alkoholfreie Schwarzbräu, also auch Augsburger Bier. Wir haben uns in Köln getroffen zum Open Air Game Köln gegen Augsburg. Also sobald der AIV spielt, tickt dein Herz ja nochmal anders, aber du bist nicht wieder runtergegangen. Irgendwie ist jetzt der erwachsene Stefan Gollers hier offenbar hier oben mit einem leichten Akzent angekommen, könnte man meinen.
Könnte man meinen, ja. Nee, also geplant ist erstmal nicht, dass ich wieder runterkomme, also runtergehe. Nee, ich bin jetzt fest verwurzelt hier oben mit der Arbeit, plus meine Lebensgefährtin ist ja auch noch dabei. Deswegen, es gibt keinen Grund aktuell da irgendwie hier die Zelte abzureißen und irgendwo anders aufzubauen.
Zumal, ich würde auf deine aktive Zeit betrachtet sehen, man muss ja auch bemerken, die Fans beschweren sich bis zum heutigen Tage viel darüber, dass die Mannschaft sehr weit weg ist von den Fans. Die gehen ja, wenn man sie überhaupt sehen will, gehen sie einmal von der Mannschaftskabine zum VIP-Zelt und auf diesem Weg muss man sie kurz abfangen, damit man eine Chance hat auf einen kurzen Schnack oder so. Ein paar Leute stehen da. Du bist eigentlich in meiner Zeit der Einzige gewesen, den man auch abseits davon gesehen hat, der nach dem Spiel erstmal entspannt mit einem kleinen Fläschchen Mineralwasser im Zweifelsfall am Endausgang des Kabinenganges stand, also wirklich mitten im Stadion und meistens mit den Trommlern, aber im Prinzip verfügbar für jeden da stand und erstmal das Spiel ein bisschen nachvollziehen musste, wollte, konnte, irgendwie erstmal runterkommen. Das fand ich bemerkenswert, weil es war sehr, du hast dich da einfach extrem volksnah gegeben, während der Rest der Mannschaft sich da irgendwie abgenabelt hat. Das wollte ich nur mal lobend hervorheben. Aber du sagst, es waren gute Mannschaften, gute Stimmung. Wir müssen über die Lex Golla reden. Ich habe das Glück gehabt, mal in der Nationalmannschaftskabine, nein, in der Kabine der Indians zu sein, habe dort den Strafkatalog der Mannschaft gefunden. Da sind viele Dinge dabei, die ich nicht erwähnen sollte, weil sie möglicherweise heute auch noch gelten. Aber eine Sache kann nicht mehr gelten und das ist der Strafpunkt Gollershow. 20 Euro. So ziemlich das Teuerste, was man überhaupt machen kann. Fünf? Nur fünf? 50? 50 Euro, Entschuldigung.
Ich wollte sagen, Tim, war schon lange nicht mehr dabei. 50 waren es eigentlich.
Okay, dann waren es 50. Alles klar, ich guck nochmal. Ich hab's. Alles klar. Also, teures Vergehen. Was zur Hölle ist die Gollershow und warum musste es sanktioniert werden?
Sagen wir es mal so, ich will da jetzt nicht so genau drauf eingehen, aber sagen wir es mal so, ein paar Leuten hat es nicht geschmeckt, dass ich was gemacht habe, sei es mit Fans etc. Ich habe immer eigentlich so gehandelt, weil es musste halt einer was machen aus der Mannschaft. Du hast es selber gesagt, die Mannschaft ist sehr weit weg von den Fans. Mir hat das damals halt auch nicht gefallen und ich wollte halt immer was machen, dass man es ein bisschen näher holt. Ja, mein Gott, dann bin ich halt der Affe, der sich zum Affen macht. Das war mir aber egal, Hauptsache, dass ich irgendwie wieder dieses Gefühl für alle kriege, so hier, Mannschaft, wir sind da. Das war meine Intention, das hat aber ein paar Leuten nicht geschmeckt. Daraufhin wurde es sanktioniert. Ich habe das auch akzeptiert, das war nicht das Problem. Ich bin auch schon immer freiwillig hingegangen. Hier, 50 Euro, halt die Klappe. Habe ich auch schon mal gemacht. Aber wie gesagt, da möchte ich eigentlich dann auch nicht weiter drauf eingehen, weil das war eine teaminterne Geschichte. Ich habe mich dem auch gebeugt, weil am Ende ist es ein Team, muss man zusammenstehen und das gehört auch dazu, dass man dann was schlucken muss, wenn es einem nicht passt.
Na klar. Guck mal auf die aktuellen Indianer, wo ja ein Trainerwechsel diese Saison stattgefunden hat. Ich würde gerne wissen, warum es diese Saison so schwierig aussah zumindest. Ich finde, wir haben viele Parallelen zu den letzten Jahren, in dem es im Herbst, Frühwinterbereich immer irgendwie doof aussah und da war mal kurz davor, Lenny am Baum aufzuknüpfen und dann hat er irgendwie 10, 12, 13, 14 Siege hingelegt. Das war quasi jede Saison das Gleiche und diese Saison auch, nur wir haben zwischendurch den Trainer gewechselt. Erstens also, ihr seid beide Eishockeyspieler, ihr habt beide Ahnung von der Materie im Gegensatz zu mir. Warum ist es diese Saison schwierig? Ist es sogar schwieriger als sonst oder ist es eigentlich genau das Gleiche wie sonst? Und zweitens, was hat sich verändert, seit Lenny weg ist?
Mach du zuerst.
Ich wollte gerade sagen, ey, Capitano, fang mal an.
Ja, ich habe mit den Indians jetzt, also klar, bin auch oft genug am Turm, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt mit der Mannschaft jetzt nicht so viel am Hut, beziehungsweise eigentlich fast gar nichts. Da ist Stefan mit drin, kennt Lenny, kennt Björn, das ist jetzt nicht das Ding, aber ich habe da halt nichts mit zu tun, da muss Stefan herhalten.
Ja gut, ich glaube halt einfach mal, es sind halt zwei verschiedene, ich nenne es jetzt mal Führungsstile, die da jetzt gewerkt haben. Ne? Lenny war immer einer, der war immer mit voller Motivation, der war immer mit Herz und Seele dabei, das hast du halt in seinen Ansprachen gemerkt, egal ob er einen zusammengefaltet hat oder ob er einen gelobt hat, das hast du einfach gemerkt, er ist halt emotionaler, sag ich. Und Björni ist halt, ich finde ihn halt um einiges ruhiger. Also ich vermute mal, alleine da wird schon bestimmt schon eine Umstellung sein, sage ich jetzt mal. Also er sagt ja selber, das System ist gleich geblieben, was wir gespielt haben, sehe ich genauso. Da hat sich nicht viel verändert. Die Lauffreudigkeit ist ein bisschen wieder zurückgekommen im Vergleich zu vorher. Aber an sich hat sich da nicht sehr viel verändert. Nur jeder Spieler musste sich halt jetzt noch mal kurz den Arsch aufreißen, weil halt ein neuer Trainer da ist. Ich weiß nicht, Tim, ob du schon einen Trainerwechsel gemacht hast. Ich habe auch schon einen damals in der DNL gehabt, von Alfred Weindl auf Didi Hegen. Das war sehr interessant damals.
Ja, ich hatte nicht direkt innerhalb der Saison einen Trainerwechsel, sondern von Saison zu Saison. Aber du musst dich halt auch im Sommertraining beweisen. Du musst dich die ersten Trainingseinheiten auf dem Eis, du musst ackern bis zum geht nicht mehr, dass du überhaupt spielst. So, du hast die Chance, von vierter Reihe auf erste Reihe zu kommen oder halt genau andersrum, erste Reihe zu vierte Reihe oder vielleicht sogar Tribüne. Also du musst halt von Trainer zu Trainer. Jeder Trainer will was anderes sehen. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen. Und denen musst du dich anpassen. Oder eben nicht. Und dann sieht man halt, was kommt. Ne? Das ist halt alles unterschiedlich.
Ja, und dadurch, dass Lenny und Björni die gleichen Ansichten haben, so habe ich das zumindest immer interpretiert, was Eishockey angeht, ist dieser, ich sage jetzt mal, dieser große Switch, sage jetzt mal, zwischen den zwei Stilen nicht so extrem. Mhm. Na, also ich sehe es halt nur auf der Bank, wenn ich auf der Strafbank sitze und die Statistik mal, dass Björni halt schon ganz anders mit den Leuten redet. Mhm. Also es kommt für mich so rüber. Ne? Ich möchte jetzt auch keinem irgendwas Falsches unterstellen, aber so kommt es für mich einfach nur rüber. Er ist um einiges ruhiger und so wie ich ihn halt auch kenne, dass er das eher mit Bedacht macht. Natürlich, er hat auch seine böse Seite, nenne ich das jetzt mal. Aber
die muss ich noch kennenlernen.
Frag ihn mal.
Okay.
Nein, aber das denke ich einfach so darüber, sage ich jetzt mal, dass so da die Unterschiede sind. Mhm.
Jetzt habt ihr, also mir kam eben in den Kopf, Lenny ist ein Spieler, der also sportlich ja als Spieler über jede Kritik erhaben ist. Jede Liga von der Oberliga in die zweite, in die erste Liga, die Wedemark hochgeschossen mit Joe West damals zusammen, ist Nationalspieler, ist Olympiateilnehmer, ist eine wahnsinnige Karriere hinter sich gehabt. Jetzt habt ihr mit Greg Thompson jemanden, der nicht diese Ochsentour durch die kleine Liga gemacht hat, zumindest nicht, dass ich sie in der Nachbarschaft irgendwie hätte beobachten können, sondern eine einfach auch erste Liga ewig gespielt, die Pferdelunge vom Pferdeturm, aber dann Krefeld und sonst wo, auch ewig Nationalmannschaft gespielt, jetzt auch ewig teils recht erfolgreich Trainer gewesen, eben auch in der DEL, auch international. Wie sind die unterschiedlich voneinander? Weil, wenn ich sie nicht im Training sehe, und das tue ich nicht, wirken die grundsätzlich erstmal auf mich ruhig. Mit Lenny konnte ich wunderbar ruhig sprechen, wenn ich ihn mal gesprochen habe. Und Craig ist ja auch eher so ein ruhiger Bär, der an der Bande steht.
Also ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nie einen ruhigeren Trainer gesehen als Greg, bin ich mal ganz ehrlich.
Ich auch nicht.
Greg ist so ruhig, er selbst. Also das einzige Mal, wo er laut geworden ist, ist halt in Adendorf wegen den dummen Strafen von Nils und von mir. Mhm. Aber selbst das war wirklich so, wirklich, ja, Jungs, das war auf gut Deutsch scheiße. Kurz zwei Sätze noch, fertig. Und dann war er wieder ruhig. Das war faszinierend, finde ich. Ich saß da selber dran, ich war da ein bisschen perplex, weil ich habe mit der größten Standpauke ever gerechnet.
Ja, bei uns ist auch eher Brett, wenn Brett dabei ist, derjenige, der mal ein paar Zeilen sagt, wenn was scheiße läuft. Da ist wirklich Greg eher so, er macht das Taktische so ein bisschen und ist eher der im Hintergrund mehr macht. Und Brett ist so der in der Kabine wirklich zu uns spricht und auch mal eine Stammpauke hält.
Mhm. Ja.
Und wie nimmt man die entgegen als kleiner Sechstligaspieler? Vor einem steht dann die Legende vom Pferdeturm. Wir haben zwei Legenden vom Pferdeturm, die hängen beide unterm Dach. Also, und nur der eine ist x-facher Nationalspieler und der andere hat sich halt hier die Zähne quasi ausgebissen und seine Sporen mehr als verdient. Du bist aber trotzdem emotional, weil du gerade irgendwen anders in die Wüste geprügelt hast. Und, lässt man sich was sagen oder denkt man sich, um Gottes Willen, die Oberbosse sprechen, ich halte bloß die Fresse und halte mich zurück. Wie geht man damit um? Wie geht ihr damit um? Dass da so eine Koryphäe vor euch steht.
Also ich habe jetzt ehrlich gesagt im Eishockey fast keine Person, wo ich mehr Respekt haben würde als vor Brett und Greg. Wenn man sich vorstellt, wo die selber gespielt haben oder wenn man sich Greg anguckt, der war Köln in Japan Nationaltrainer. Vor wem will man mehr Respekt haben und wissen, dass die alles auf dem Kasten haben. Und was sie sagen, wird richtig sein. So, wer dagegen redet, sorry, aber der hat dann keine Ahnung. Weil die beiden wissen ganz genau, was Sache ist, was richtig ist und was falsch ist. Also da sollte man lieber Mund halten, zuhören und nicken, bevor man dagegen redet, weil ich glaube, das wäre keine gute Idee.
Okay. sind wir mal gespannt, wie sich das Eishockey unter den beiden weiterentwickeln kann bei euch. Weil ich finde das Projekt U23 mega spannend. Freue mich, dass es eine Möglichkeit endlich gibt, für die jüngeren Spieler sich zu entwickeln. Und sei es, dass sie durch ein paar Methusalems angeführt werden. Das ist ja unbenommen. Insofern 18.02. sage ich nochmal. Und es gibt sogar noch ein Heimspiel, das ihr euch notieren könnt, weil ihr den Podcast später hört. Das eine ist der 18.02. 20 Uhr, ist ein Samstag. Und dann haben wir am 25. Das müsste auch ein Samstag sein. 19 Uhr gegen Altona. Und dann ist die Saison auch schon wieder rum. Ja. Ist ja was.
Ist richtig.
Wir haben nicht so viele Spiele.
Ja. 8 Spiele.
Okay. Doch ganze 8, okay. Ja. Aber wir haben schon irgendwie Playoffs dann noch oder wie geht das weiter?
Nein, nur der Erste qualifiziert sich. Oh. Dadurch, dass wir leider jetzt noch einen Ausrutscher hatten. Es ist noch möglich, Erster zu werden, aber wir brauchen da Schützenhilfe von Bremen.
Richtig. Wir müssen jetzt am Wochenende gegen Adendorf gewinnen. Mhm. Adendorf darf insgesamt nur noch einen Punkt holen. Ja.
Und darf aber gegen, also Bremen spielt gegen Adendorf und Bremen darf nur in Verlängerung gewinnen. Wenn Bremen regulär gewinnt, ist Bremen Erster.
Ja, gut, oder ja. Mhm. Oder ihr macht, gebt einfach euer Bestes und nächste Saison greift er halt richtig an. Also, ja. Das wird schon funktionieren. Stefan, neben der U23 hast du ja auch die, was hast du gesagt, U13?
U13, ja.
Was, das ist, dachte ich vorhin, das ist so ein komisches, das ist so ein komisches Alter, da geht's dann irgendwann in die Pubertät. Jetzt fährst du am Wochenende, am Sonntag dann nach Mannheim für mehrere Tage.
Ja.
Das ist ja ein Hühnerhaufen, den du da mitnimmst.
Nee, im Gegenteil. Also wir haben Jason, also Ralf Meyer und ich, wir haben die schon sehr gut dressiert. Also wir haben die ja schon seit der U11 gehabt, die komplette Mannschaft. Haben die jetzt die ganze Zeit schon begleitet. Die wissen ganz genau, was sie bei uns machen können und was nicht. Mhm. Tim hat auch schon festgestellt, dass ich ein sehr lautes Organ habe. Mhm. Das kriegen die Kinder genauso ab. Also ich bin da ganz ehrlich, ich mache da keinen Hut raus, ob das jetzt ein 13-Jähriger vor mir ist, 12-Jähriger oder ein 22-Jähriger. Wenn ich eine Meinung habe, was Eishockey angeht, dann sage ich die auch, notfalls lauter. Nein, also darauf freue ich mich richtig. Das ist ein 3-Tages-Turnier in Mannheim, das ist ein sogenanntes AAA-Turnier. Wir sind da eingeladen worden, weil wir mittlerweile echt eine sehr gute Visitenkarte abgegeben haben in Deutschland. Es wird da sein, Augsburg wird da sein, die Adler Mannheim sind da, Kölner Haie sind da, Kovalivari aus Tschechien ist da, Eppan ist da, also Eppan Italien und Eisbären Berlin sind da. Also wirklich nur die Schwergewichter im deutschen Nachwuchs.
Und ihr?
Oder tschechischen beziehungsweise italienischen.
Aha.
Und wir. Und ich freue mich da riesig drauf. Ich bin echt gespannt, wie das wird.
Was glaubst du denn, wie müsst ihr euch da einsortieren in diesen Schwergewichten? Könnt ihr da gut mithalten?
Werden wir sehen. Also das wird das erste Mal sein. Also wir haben schon mal gegen Köln gespielt. Wir hatten, jetzt muss ich selber überlegen, was Anfang des Jahres, letztes Jahr? Ich weiß nicht mehr. Bin ganz ehrlich, wir waren in Dresden, da haben wir gegen Köln gespielt. Gnadenlos untergangen sind wir nicht. Wir konnten schon mitspielen, aber man hat halt einfach gesehen, dass die Qualität da ganz anders ist. Also du hast einfach gesehen, die Spieler haben jetzt schon 4, 5 Systeme drauf, wo wir mit 2 Systemen spielen. Ganz anderer Vorcheck, viel schneller alles. Also das ist halt einfach schon weiter und da wollen wir irgendwann mit dem Nachwuchs mit Hannover ja auch hin, dass wir sowas bieten können. Wir sind noch im Aufbau, aber wir haben schon sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Alleine, dass uns die Adler Mannheim anfunken und sagen so, hey, ihr habt gute Ergebnisse, wir wollen euch gerne zu einem AAA-Turnier einladen. Das wird eine Hausnummer. Also ich freue mich drauf, ich muss aber auch dazu sagen, wir fahren nicht alleine. Wir sind eigentlich ein zusammengewürfelter Haufen von Hannoveranern und Kassler. Wir fahren da zusammen mit Kassel hin. Also wir haben, jetzt muss ich überlegen, glaube 9 Spieler von uns und 7 von Kassel. Ja, 9-7, genau. 16 Spieler. Okay. 16 Spieler.
Klingt jetzt nicht übertrieben eingespielt dann, also eigentlich gar nicht, aber das macht
nichts. Nee, aber Mannheim hat gesagt, wir sollen eine Mannschaft zusammen. Wir haben halt am Anfang, wir können uns einschätzen. Wir haben halt gedacht, so, ja, wenn wir mit unserer Mannschaft da hinfahren, Entschuldigung, vergiss es. Wir wollen nicht die Schießbudenfigur werden. Wir wissen, dass wir gut sind, aber noch nicht auf diesem Niveau. Das sind wir noch nicht. Das so ehrlich müssen wir zu uns sein. Und dann haben die Mannheim gesagt, so, ja, mach doch mit Kassel. Weil das war alles ein Gespräch. Wir waren auf dem Faschingsturnier jetzt Ah nee, das wahrscheinlich Turnier kommt jetzt erst auch morgen erstmal. Wir waren schon mal in Mannheim, aber bei dem Turnier vom MRC. Mhm. Muss man auch mal durchblicken. Es gibt der MRC, Adler Mannheim, Nachwuchs und dann noch die Mad Dogs Mannheim. Mhm. Und der MRC hat diesen Nachwuchsturnier gemacht und da sind wir ja Dritter geworden und Kassel ist sogar Erster geworden. Zweiter ist irgend so eine Nationalmannschaft von Holländer und Belgier geworden. Mhm. Die alle, egal. Mhm. Und auf jeden Fall, da haben die halt uns drauf angesprochen, ob wir da Lust drauf hätten. Die haben noch einen Startplatz frei. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn Kassel mitspielt, dann machen wir das. Mhm. Und Samstag geht's los. 13.30 Uhr treffen wir uns in Mannheim. Bin gespannt. Erster Gegner ist auch gleich Kovalivari. Ganz toll.
Aber Samstag, das heißt ja, dass du dann abends nicht dabei sein kannst, gell? Samstag, 18.
Sonntag,
Entschuldigung. So, Sonntag geht's los. Sonntag. Na eben.
Okay. Ja, Sonntag. Also, abends bin ich dabei.
Samstagabend Eishockey mit der U23, Sonntag dann mit dem Goller und der halben Kasseler Mannschaft nach Mannheim fahren. Also ich habe Sonntag ist, glaube ich, Heimspiel der Indians. Ich muss Kinder rüber, kann wieder nicht. Okay. Gut, also wer keinen Bock hat auf Heimspiel bei den Indians am Pferdeturm, kann auch nach Mannheim fahren. Aber du sagst schon,
wir freuen uns.
ihr wollt den Nachwuchs ja quasi mit dem Verein neu aufstellen, besser machen, mehr Systeme, hast du gesagt, aber mit Blick darauf, wie das die letzten Jahrzehnte lief, seid ihr ja gezwungen daran zu scheitern, dass wir ja gar nicht genügend Spieler hier in der Region haben, sondern ihr müsst ja jetzt schon für das U13-Turnier Spieler aus Kassel dazu holen, in den unteren Ligen aus der Wedemark und so.
Nein, also wir haben ja im Nachwuchs, sind wir zusammen mit den Scorpions unter ESGH. Also ich weiß schon, für nächstes Jahr werden wir in der U13 auf zwei Mannschaften 50 Kinder haben. Das weiß ich jetzt schon. Da müssen wir noch ein bisschen rumdeichseln, wie wir das jetzt machen, ob wir sogar eine dritte Mannschaft noch melden. Ich habe keine Ahnung. Zum Glück nicht meine Baustelle, bin ich ganz ehrlich, aber ich muss auch sagen, dass Jan Hemmes, Brett Bagu, Greg Thompson, die machen so einen super Job da oben, was den Nachwuchs angeht. Es wird so viel organisiert, sei es die Turniere, irgendwelche Sondercamps etc. Also was die drei jetzt in den letzten Jahren aufgebaut haben, beziehungsweise Brett und Hemmy ja am meisten erstmal, Greg ist ja erst dazugestoßen. Einfach nur top. Es entwickelt sich. Die Visitenkarten sind teilweise abgegeben. Unsere U11 hat den Norden komplett rasiert. Also da ist alles über 20 Tore ausgegangen für uns. Okay. Also es kommt alles. Aber es dauert halt noch. Es ist im Aufbau. So schnell sind nicht Erstliga- oder erste Mannschaftsspieler verfügbar. Dauert noch ein bisschen.
Naja, so lange muss Tim das irgendwie reißen.
Ja. Muss aber ein bisschen mehr laufen.
So schlimm bin ich jetzt auch nicht.
Ja, das stimmt.
Okay, ich muss mir das mal, also euer nächstes Heimspiel kann ich nicht schaffen, aber das da drüber, das nehme ich mir fest vor, also das letzte dann quasi, das muss ich machen.
Wir brauchen einen Startsprecher. Ach, Toddy ist nicht da.
Jetzt Samstag. Nächste Woche ist Toddy wieder da.
Der macht das auch?
Mhm. Auch Nicole und so sind da.
Die ganze Nachbarn, blöd gesagt.
Nicole muss irgendwann tot umkippen, damit sie das Eisstadion verlässt. Aber ich dachte, Toddy hat doch noch ein Privatleben. Ich meine, ja, Nicole natürlich auch, aber Rudi, du weißt, wie es gemeint ist.
Rudi hat nur den Pferdeturm gefühlt. Die ist bei jedem Team dabei. Das muss man auch einfach mal sagen, was sie alles für den Verein macht. Mit für jedes Spiel da sein, bei den Damen da sein, bei uns da sein. Ich glaube, die ist gefühlt bei jeder Mannschaft bei den Heimspielen da. Und macht alles. Von A bis Z.
Und das ist einfach nur echt, das ist eine Leistung, was die da bringt. Also es ist so krass. Wie gesagt, ich arbeite mit ihr bei der ersten Mannschaft zusammen, wenn die Oberligaspieler sind. Ey, was die da läuft und tut und macht und hier. Also sie hatte nicht umsonst den Spitznamen Lauflauf bekommen. also wirklich ganz krass und auch wirklich auch einen riesen Dank kann ich auch mal von mir aus aussprechen, was sie da leistet, weil das ist nicht selbstverständlich. Also wie Tim schon sagte, sie ist überall, in jeder Mannschaft ist sie irgendwie dabei.
Zu Oberliga-Zeiten war der Dank, dass sie in der blauen Tonne landen sollte, wenn ich mir recht entsinne. Da habe ich das ein oder andere Mal, naja. Gut, ja, jeder hat.
Die gute alte blaue Tonne Sondermüll, ja. Da gab es Geschichten, ja. Habe ich gehört.
Was ich mir aber auch gut vorstellen könnte, dass, falls jemand Bock hat, sich auf der Strafbank zu engagieren, da gibt es immer etwas zu tun. Und so sehr wir Rudis Arbeit schätzen, das tue ich auch. Und auch als ich noch oben im Türmchen saß, Rudi ist einfach immer da. Die Frage ist, muss Rudi immer da sein? Oder gibt es nicht auch irgendwen anders, der sagen könnte, nimm mal frei. So, ich weiß ja nicht.
Also sag mal so, sie hat beim letzten Spiel ein bisschen rumgekränkelt vorher. Habe ich auch gesagt, ja komm, bleib doch mal daheim. Wir kriegen das auch so hin, die Aufgaben. So, jeder weiß so, was sie ja machen, also immer macht. Ich dachte schon, ja, okay, ich bleib daheim. Ja, Pustekuchen, war sie trotzdem da. Also, das schaffst du einfach nicht. Also, die wirst du nicht aus dem Stadion rauskriegen, solange sie nicht irgendwie ans Bett gefesselt ist.
Also auch noch beratungsresistent, okay. Na gut.
Ja, ist ein Rocky 2.
Rocky, stimmt, den kriegst du auch nicht aus dem Pferdeturm weg. Der gehört auch dazu, den werden wir irgendwann unter das Dach ziehen. Vielleicht auch sie. Oh, muss ja noch ein paar Jahre machen. Nein.
Rocky hat es mehr verdient.
Selbstverständlich. Rudi. Ja, aber Rudi kriegt dann die ehrenblaue Tonne oder so. Also ja,
das wäre sehr interessant. Da freut sich auch Ulf und Timo. Grüße an der Stelle an euch beide.
Na klar. ich würde noch ein bisschen gerne über den Standort Pferdeturm irgendwie sprechen. Tim, du bist als echter Hannoveraner. Ich weiß gar nicht, wie viele echte Hannoveraner wir in der Mannschaft haben, aber je jünger sie ist, umso wahrscheinlicher ist es. Wir sehen uns ja immer so gerne, wir haben uns zumindest eine Weile lang sehr gerne als St. Pauli des Eishockeys gesehen, was ganz Besonderes. Jeder Spieler sagt natürlich auch, Mensch, die Fans sind so geil, ich bin ja nur wegen der Fans hier. Nag. Was ist der Unterschied, Straubing ist auch ein traditioneller Standort irgendwie. Also ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt in der DL gesehen, aber sind sie nun mal. Vom Stellenwert, wie ist Eishockey in Straubing, wie ist Eishockey in Hannover?
Ja, also wenn du dir das in Straubing anguckst, also das ist für jeden Einzelnen, der da wohnt, von den 45.000 Einwohnern oder wie viel sie jetzt auch immer haben, alles Nummer eins. Wenn man sich jetzt anguckt, die haben jetzt dieses Jahr Champions Hockey League gespielt, da war in jedem Schaufenster Werbung, CHL, über der ganzen Stadt hing Banner mit Champions Hockey League, Straubing. Jetzt Freitag oder Sonntag haben sie gegen die Mannheimer gespielt, ausverkauft, 2 Wochen vorher.
Neu.
Klar, wir haben es mit dem Derby auch, dass wir gegen die Scorps ausverkauft haben, aber du bist hier in einer Metropole, blöd gesagt, jetzt in Deutschland. Und da bist du in einem kleinen niederbayerischen Städtchen. Da ist es eine Welt für alle. Und hier ist es ja, okay, spielen dritte Liga. Ja, da kommt aber noch Fußball mit zweiter Liga. Und da hast du Handball mit erster Liga. Da kann man hier in Hannover nicht mithalten. Straubing ist da klar auch mit mit Volleyball vertreten bei den Damen. Aber sonst hast du da nichts anderes. Du hast da Football, Volleyball, Eishockey. Und Eishockey ist Nummer eins, ganz klar.
Das ist auch so ein bisschen Dorfleben auch noch, oder? Ja. Das war in Augsburg nicht anders. Das ist halt so stolz auf diese kleinen Sachen, beziehungsweise große Sachen, in dem Fall mit DEL, oder?
Richtig. Und du hast dann, okay, jetzt würde ich jetzt nicht sagen Hightech-Stadion, aber die bauen da gerade eins alles auf mit Nachwuchskabinen, das Stadion wird moderner, vorne werden riesen Bildschirme gemacht, es wird einfach Werbung ohne Ende gemacht und das ist klar, in Hannover verbessert sich jetzt auch einiges mit den Coaches, aber da wird auch drumherum viel gemacht, was vielleicht hier so in Hannover ein bisschen fehlt.
Ich habe mich immer ein bisschen gewundert. Ich war 2-3 Mal in Straubing fürs Radio. Ich fand das ein bezauberndes Stadion. Das ist inzwischen 13, 14 Jahre her. Also es war noch nicht so, wie es heute war. Und trotzdem hat man schon gemerkt, es war total dicht, es war total eng. Und irgendwie haben die versucht, aus jedem Quadratzentimeter, der da war, noch irgendwie einen Sitzplatz zu machen. Bis auf die quasi die Pressetribüne, wo nachher die Pressekonferenzen da waren, die war halt über dem Eingang. Die war halt nicht so geil. Das hat sich, glaube ich, inzwischen deutlich geändert. Und ich frage mich, warum zur Hölle kriegen die das hin? Augsburg ist für mich ein anderer Standort. Die haben 250.000 Einwohner. Die haben ein bisschen Industrie drumherum, Umfeld von München. Okay. Aber was ist denn mit Straubing? Wie machen die das?
Ja, die leben Eishockey. Da hast du halt wirklich nichts anderes. Und wenn du dir das Eisstadion anguckst, du hast deutlich das kälteste Eisstadion irgendwie in Deutschland. Die Fans sind einfach verrückt. Wenn ich mir jetzt angucke, ich habe bei Kollegen reingeguckt, aus der U20 jetzt, selbst da sind die Fans wirklich immer da und machen und tun und alles. Das ist halt wirklich, ja, die kriegen es hin. ich weiß nicht wie, aber da lebt jeder fürs Eishockey und hier, klar, du hast auch deine Fans, die immer da sind, aber halt nicht so wie in Bayern, wo du halt auch, okay, Klostersee jetzt aus, vielleicht nicht so, aber du hast wirklich in, im Umkreis von, ich glaube, 50 Kilometern 4, 5 Eishallen. Und hier hast du Pferdeturm, hast die Wedemark, hattest mal Langenhagen.
Ja.
Und dann kommt, ich glaube, Hamburg. Also stimmt, Salzgitter Wolfsburg. Ja, und dann kommt dann Hamburg mit der Kubiont bei den Krokus und das Zirkuszelt. Mhm. Klar, du hast jetzt dann so Adendorf und das auch noch. Aber so richtig innerhalb von 50 Kilometern hast du nichts. Du hast Salzgitter, Wolfsburg. Okay, das sind auch schon wieder 100 Kilometer.
Und du hast auch die fehlende Qualität im Vergleich zu Bayern. Unten.
Du hast in Bayern so viele Kinder oder Jugendliche, fast Erwachsene, die Eishockey spielen können.
Darauf wollte ich nicht hinaus. Ich wollte auf die Teams hinaus im Umkreis.
Ach so, ja, das auf jeden Fall auch. Ja, ja.
Du hast Deckendorf, du hast bis Nähe München, wie du schon sagtest, Klostersee, Rosenheim.
Ja, den
Garmisch, also hast du so viel eng beisammen, was wirklich hochklassig ist. Und selbst, also jetzt mal vielleicht zu Augsburg zu ziehen, da hast du es auch halt. Ne? Du hast diese extreme Dichte.
Mit Landsberg.
Landsberg, Königsbrunn, Füssen, Kaufbeuern. Und dann kommt es auch schon Münchner. Ja. Ist auch nur 80 Kilometer nach München. Und dann hast du noch Landshut sogar. Ich glaube, das müsste bei euch auch sehr nah dran sein.
Landshut ist bei er ist ein Derby mit Straubing. Ja.
Dann hättest du noch Deggendorf da in der Nähe und so. Also es ist da
Regensburg. Wahnsinn.
Stimmt, Regensburg, ja.
Genau. Da sind schon Kracher dabei auf jeden Fall.
Mhm. Ja, das sieht dann nicht so aus, als ob wir davon irgendwas für den Norden lernen können, solange wir unser kleines Hannover sind, unser großes Hannover ist, wo die Konkurrenz natürlich größer ist, die Eishallensituation in Niedersachsen katastrophal ist und die Konkurrenzsituation auch irgendwie nicht so mega geil ist. Okay, das ist der depressive Teil dieses Podcasts.
Ja.
Schade eigentlich. Aber Augsburg ist das andere Stichwort. Stefan, da sind wir wieder im aktuellen Sport. Augsburg ist nicht letzter in der DL, das ist gut.
Ja.
Sind Vorletzter. Das Problem ist, der Letzte steigt direkt ab, der Vorletzte steigt dann ab, wenn der Zweitligistenmeister, die Zweitligameister für einen Aufstieg gemeldet hat. Also wenn Kassel, die im Moment alles wegräumen, achtkantig, aufsteigen will, dann ist Augsburg runter. Augsburg Gründungsmitglied der DEL. Du bist Augsburger, du bist Augsburg-Fan, ja, doch, ich glaube schon.
Das ist halt mein Heimatverein. Ne? Ich habe da angefangen, kenne das alte Kurt-Fenzel-Stadion noch, deswegen musste ich vorhin schmunzeln, wo du gesagt hast, Tim, das kälteste Stadion.
Oh ja. Es war so saukalt im Kurt-Fenzel-Stadion.
Ja, aber Pulverturm ist auch sehr kalt.
Das kann dir recht. Ich war damals, wo ich noch in Augsburg als Nachwuchsspieler war, sind wir mal mit insgesamt 21 Bussen zu einem Auswärtsspiel Straubing-Augsburg gefahren. Da wurden wir von Fanclubs, wurde der ganze Nachwuchs eingeladen. Dann sind wir da hingefahren. Also ich weiß auch, der Pulverturm kann kalt sein.
Ja.
Auch das einzige Mal, warum, dass ich da war. Noch nie drin gespielt.
Schade, sei nee, es ist.
Aber, wie gesagt, ich war nur als Fan einmal da. Oh gut, Fan, kleiner Stöpsel. Aber schon damals war das auch ein. Hat mich ein bisschen ans Kurt-Fenzel-Stadion erinnert, wenn ich ehrlich bin, so am Anfang. Mit dieser engen Gebautheit und so. Aber zurückzukommen auf die Augsburger. Nein, Saison lief nicht so. Der Trainerwechsel kam vielleicht ein bisschen zu spät. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe es nicht, dass sie runter müssen. Man hat aber, wir wissen es selber, Playoffs sind nochmal andere Gesetze. Letztes Spiel haben die Kasseler auch 5-1 gegen Regensburg verloren, glaube ich. Oder 4-1 haben sie verloren gehabt. Das heißt noch alles nichts natürlich. Es ist jetzt natürlich bitter für die Augsburger, dass sie halt abwarten müssen, was unten so passiert. Ist natürlich für die Planung fürs nächste Jahr natürlich eine Vollkatastrophe. Ein, zwei Monate gar nichts machen, um nicht mehr zu wissen, ob oben, unten, rechts, links, wo auch immer. Ich hoffe einfach nur für sie, dass sie die Saison noch gut vorbeibringen. Da muss ich auch sagen, was dir da die Fans teilweise abgeliefert haben, da war ja trotzdem fast immer ausverkauftes Haus, auch wenn sie so schlecht spielen. Also das fand ich ganz, ganz starke Nummer. Aber bin gespannt. Ich hoffe das Beste. Und wenn es so ist, Krefeld ist auch runtergegangen. grob gesagt. Und dann hofft man natürlich, dass man schnell wieder hochkommt.
Jetzt denke ich mir, Krefeld hat in der ersten Liga Köln, Düsseldorf, Iserlohn schon mal drei Clubs in der Umgebung, die du mehr oder minder mit der S-Bahn erreichen kannst. Jetzt in der zweiten Liga ist mir partout kein einziger Zweitligist aus dem Rheinland eingefallen.
Ich wollte gerade Bad Nauheim sagen, man hätte man mich gesteinigt, glaube ich.
Das ist, fast.
Froh, dass du es nicht gesagt hast.
Gott sei Dank hat der Goller nicht Bad Nauheim gesagt.
Nee. Die D2 besteht aus Bayern. Also.
Ja.
Aus dem Süden.
Und das ist dann für mich ein bisschen der Unterschied, wenn der AEV runtergehen sollte. Dann Stadt, hast du da plötzlich Kaufbeuren, du hast Landshut, du hast
Garmisch.
Regensburg zumindest im Augenblick. Ja. Also ein paar Clubs. Also nächste Saison zumindest dann auch wieder das Intercity-Duell nach Bietigheim. Gut, das brauchst du in Augsburg nicht, aber also du hättest da plötzlich wieder ein paar Duelle, wo es richtig Bambule geben dürfte. Augsburg gegen Kaufbeuren, Halleluja. Das war früher schon in den Jugendmannschaften nur aufs Maul.
Ja. Ja. Ich habe für beide gespielt, ich weiß es.
Ja, super.
Mal wieder.
Also es muss ja nicht nur schlecht sein. Ich kann mir vorstellen, wenn der AEV oben wieder mitspielt, dass dann auch die Fans dabei bleiben. Der gemeine Augsburger ist ja Leid gewohnt über die vergangenen 30 Jahre. Und dem ist es doch völlig egal, wie die Augsburger Panther spielen, hauptsache er ist im Stadion.
Ja, das sowieso. Also ich finde sehr, sehr stark, was da so generell in Augsburg passiert, was die sportliche Variante angeht. Also klar, der FCA, erste Bundesliga, brauchen wir nicht drüber diskutieren, die machen auch ihren Job richtig, aber selbst da ist Zusammenhalt zwischen FCA und AEV, also das finde ich schon sehr stark, was man teilweise liest und hört, was man wie spiegelt auf Hannover.
Hey.
Braucht man jetzt, glaube ich, nichts mehr dazu sagen, lass ich mal so im Raum stehen.
Ja. Das ist vielleicht ganz schlau. Da sind einige Ideen da gewesen, sind nie umgesetzt worden, wie man die Profimannschaften zueinander bringen kann, um selber als der Kleinste von den Top 3, sage ich mal, 96 und die Recken, um davon dann irgendwie zu profitieren. Naja, ging wohl nicht, wollte man wohl nicht. Weswegen ich auf dem AEV zu sprechen komme, ist halt das, was in der Eishockey-News heute steht, dass angeblich in Augsburg darüber nachgedacht wird, Spieler an den Kooperationspartner Ravensburg abzugeben, das nächste Derby, das du da quasi hättest, damit Ravensburg stark genug ist, um Kassel irgendwie als Aufsteiger zu verhindern. So, Frage an den Sportler und Augsburg-Fan. Ist das den Preis wert? Sollte man das machen, um die Liga zu halten? Oder kannst du das den Fans eigentlich gar nicht verkaufen? Sei halt ehrlich und geh halt runter.
Ah, schwierig. Also auf der einen Seite sage ich...
Du bist übrigens demnächst mit Kasseler Spielern unterwegs. Ich sag's nur.
Ja, das ist kein Problem. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Also auf der einen Seite sage ich, es ist ein sick Move, wenn man das macht, dass man die Leute runterschickt, um sie zu stärken. Auf der anderen Seite wiederum, kann man da jetzt von Wettbewerbsverzerrung reden? Ich habe keine Ahnung. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also wenn die Augsburger werden schon wissen, was sie tun, wenn sie es machen, sie müssen es halt irgendwie jetzt versuchen, oben zu bleiben. Ne? Sie haben es halt nicht mehr in der eigenen Hand. Wenn das denen ihre Lösung ist, du kannst halt nur auf die Klappe fallen. So oder so. Machst es nicht, gehst du runter, machst es, fliegst raus, gehst trotzdem runter. Dann zeigen alle mit dem Finger auf dir und sagen, er hat doch eh nichts gebracht.
Mhm. Ganz dann schwierig. Bist du quasi sportlich und moralisch abgestiegen.
Ja, und dann hatten sie das größte Problem, weil wenn sie dann wirklich sogar runtergehen, glaube ich, dann haben sie auch ein Riesenproblem mit den Fans.
Ja.
Glaube ich. Aber ich bin gespannt, sie werden schon die richtige Lösung haben. Also ich hoffe, dass sie da lieber viermal drüber nachdenken, bevor sie das wirklich machen. Mhm.
Genug aus Augsburg, noch ein Blick nochmal nach Langenhagen. Es gibt alte Fotos von dir mit längeren Haaren mit einem Teddy. Ja, naja, gut, jetzt schüttelt er sein Haupthaar.
Ein bisschen sind sie noch.
Torben und Steffi, Steffi und Torben von TKH Photography haben dich damals angesprochen. Dein Gesicht gegen Depression war so eine Initiative. Was war das und wie steht es darum überhaupt?
Nö, die gibt's ja immer noch. Also es ist immer noch eine Initiative, bisschen gegen Depressionen oder für Depressionen einfach aufmerksam zu machen. Sprich einfach darüber zu sprechen, Leuten Mut zuzubringen, die Hilfe vermitteln etc. Also wir sind jetzt nicht irgendwie so ein Verein oder gemeinnützige Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Wir sind einfach nur da, dass man sagt so, hey, einfach aufmerksam auf diese Krankheit, Mann. Ich finde halt immer noch heutzutage, es wird viel zu wenig drüber gesprochen, diese Anzeichen, die es gibt, wahrzunehmen, zu sagen so, hey, okay, du hast wirklich ein Problem, ich sehe das dir an, sprich mit mir drüber. Oder komm, wir gehen zu Person X und dann, ne, hier ist der Arzt und mach mal. Einfach darauf aufmerksam machen, dass man einfach diesen Leuten nicht selbst noch selber verschließt und einfach dann wirklich offen darauf hingehen und sagen, hey, komm, wir können das zusammen regeln oder was ist Depression überhaupt? Vielleicht kannst du darüber was erklären. Also es geht einfach nur um dieses, ja, mehr Transparenz für diese Erkrankung zu bringen.
Und Eishockey ist dafür der richtige Sport, wo man keine Schwäche zeigen darf und extrem, meistens Männersport, sehr männlich rüberkommen muss?
Ich habe einmal auch schon einen Depressionsschub gehabt, bin ich ganz ehrlich. Das war aber im Folge meiner Gehirnerschütterungen. Hatte ich das einmal, ich war beim Essen mit der Familie und ich bin dann einfach aufgestanden in mein Zimmer gegangen, habe geheult. Und ich wusste selber, ich habe mich selber gesehen und ich konnte es nicht verhindern, ich wusste nicht, was los ist. Keine Ahnung, was los war. Und nächsten Tag hat mit dem Arzt darüber gesprochen. Er so, ja, das war ein Depressionsschub bestimmt wegen der Gehirnerschütterung. Das kann durchaus mal passieren durch die Gehirnerschütterung. Er hat's mir genau erklärt, habe ich schon wieder vergessen alles. Und da ist das mir erstmal so richtig bewusst geworden, dass man da selbst durch Verletzungen in diese Richtung geschoben wird. Nicht, weil irgendwelche einschneidenden Erlebnisse passieren oder sowas, sondern durch eine Verletzung schon da reinschiebst. Und davon, dann habe ich mir, wie gesagt, dann bin ich mit Tom und Steffi ins Gespräch gekommen und habe dann sofort gesagt, oh ja, da möchte ich mithelfen. Weil ich selber zu dem Zeitpunkt halt einfach drüber sprechen wollte. Ich wollte sagen, hey, das ist mir passiert, allein durch eine Verletzung. Nicht, weil irgendwas passiert ist, sondern eine Verletzung. Und da wollte ich dann einfach drüber sprechen und einfach Transparenz zeigen.
Ja, großartige Aktion. Finde ich toll. Finde ich schade, dass das am Pferdeturm, ich weiß, dass sie es versucht haben, auch am Pferdeturm mit unterzubringen. Und es einfach wurde gar nicht reagiert. Also es hatte Torben damals erzählt, dass sie es gerne einfach natürlich noch mehr Öffentlichkeit und einfach weiterbringen, das Thema. Und
na, wir hatten ja damals in Langenhagen sogar extra Warm-up-Jerseys.
Ja.
Mit der Aktion, mit unserem Teddy. Das fand ich damals schon eine sehr, sehr starke Nummer von Marco Stichnot damals, dass er da uns unterstützt hat und mitgeholfen hat.
Ja, es gibt auch ein großes Foto, dass also irgendwie alle Fans sich dahinter versammeln mit einem großen Banner auch. Also
das war sogar zur Weihnachtszeit. Da hatten wir die Weihnachtstrikots an. Ich erinnere mich an das Bild, ja.
Naja, das ist schon beeindruckend, was aus so einer, aus meiner Sicht von außen, kleinen Aktion werden kann. Ganz liebe Grüße, ja, an Steffi und Torben und alles Liebe fürs kleine Kind. Die standen ja früher zu meiner Zeit als Sprecher. zu zweit, langes her. Mit ihrer Fotokamera, einer quasi, glaube ich, vorne an der Spielerbande und ich glaube, Steffi war immer so ein bisschen in der Kurve und ich fand es immer ganz, ganz schön, weil es einfach immer noch mal eine andere Zwingi, unbenommen, liebe Grüße, hat seinen Posten quasi da oben über dem Spielereingang und die beiden anderen hatten einfach eine andere Perspektive und ich guck mir alles rund ums Spiel immer an, sobald ich irgendwie was sehen kann. Ich finde es großartig, wenn andere einen anderen Blick drauf haben und nochmal näher am Torjubel dran sind oder so. Also, liebe Grüße und ja, ich habe meinen Zettel durch, die Herren. Ihr habt ein großes Spiel vor euch am Sonnabend um 20 Uhr, 18.02. und am 25. auch nochmal, dann um 19 Uhr. Zumindest steht es hier bei den Weserstars Bremen. Ich möchte nochmal anprangern, dass ich von den EC Hannover Indians wenig Informationen über euch finde. Weder findet man dort einen Kader, noch findet man dort einen Spielplan oder eine Tabelle. Ja, wir wissen auch nicht, woran das liegt. Nicht wahr? Ja, gut. Also ich fände es großartig, wenn auch, es ist ja bei den Damen das gleiche Problem. Auch da, ich glaube, ich war beim ersten Heimspiel, weil ich den Eindruck hatte, ich muss da mal hingehen, wenn die letzte Saison ja Meister geworden sind, nicht aufsteigen durften. Aber es war so schwer rauszufinden, wann und wo. Da muss man schon echt bei Instagram schon ein bisschen gucken. Also ja, ich hoffe auf mehr Öffentlichkeitsarbeit.
Das hoffen wir auch.
Sehr gerne.
Ja.
Damit ein paar mehr Fans dann dabei sind. Es ist doch schön, echte Hannoveraner zu sehen und der Goller ist auch wieder auf dem Eis. Also Freunde, kommt vorbei. Ihr Lieben, Tim Hinz, Stefan Goller, ich sage herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir sind bei 1:10 etwa gelandet. Das soll es für heute Abend gewesen sein. Viel Spaß, viel Erfolg gerade noch in dieser Saison. Bleibt gesund, prügelt euch nicht zu häufig, es sei denn, es muss sein. Das soll es ja geben. Viel Spaß mit der U13 in Mannheim, Stefan.
Danke.
Auch da kommt alle wieder gesund wieder und dann freuen wir uns über Ergebnisse, die wir dann bald hoffentlich nicht nur live im Stadion sehen können, sondern auch online irgendwo sehen können. Nicht wahr? Ihr Liebe, vielen Dank. Macht's gut, schönen Abend.
Danke, danke.
Danke, ciao. Ciao, ciao.